So, also Algebra der Programmierung. Also wie die meisten unserer Veranstaltungstitel ist das natürlich so ein bisschen Etikettenschwindel. Nicht? Also ich kann auch mal einen Untertitel hinschreiben. So, Untertitel Kategorien für Informatiker. Ja, was ist jeweils damit gemeint? Also wir haben den Titel Algebra of Programming oder Algebra der Programmierung, den haben wir uns nicht ausgedacht. Das führt uns also gleich auf die Literaturliste, wo also die beiden Einträge, stolze zwei Einträge in der Literaturliste, auch genau auf Titel und Untertitel der Veranstaltung matchen. Also es gibt einmal von Bird und de Moor oder de Moor oder wie, ich weiß gar nicht, ob er eigentlich Brite ist. Nee, er wird ein Niederländer sein, also de Moor nehme ich an. Ein Buch, das heißt Algebra of Programming. Und das ist zu einem stärkeren, gerade als diese Veranstaltung, auch wirklich so gemeint. Also das heißt, denn da wird Kategorientheorie verwendet, um eine algebraische Theorie von Programmen aufzubauen und dann anschließend auch mit reinen Gleichungsumformungen gewissermaßen so ein Programmtransformationskalkül herzuleiten, transformationelle Entwicklungen zu machen, Korrektheitsbeweise zu führen und sowas alles. Das machen wir zum Teil auch, aber das ist jetzt hier nicht unser einziger Fokus zumindest. Also steht schon auch im Zentrum des Interesses, aber es ist im Gegensatz zu dem Buch nicht das Einzige, was wir machen. Das ist ein wohlentwickeltes Gebiet. Es ist von seiner Gesamtsichtweise auf die Programmierung auch wieder so ein bisschen idiosynkratisch. Aber es gibt eine ganze Community in der funktionalen Programmierung, die das tatsächlich so macht, die dann mit Wörtern um sich schmeißen wie Katamorphismen, Anamorphismen, Hylomorphismen und die also sich ganz dem Vokabular dieses Buches verschrieben haben. Gut, sowas gucken wir uns eben auch an, aber es ist nicht das Einzige, was wir tun. Dann. So, und dann gibt es von Adamek, Herrlich und Strecker ein Kategorientheoriebuch. Ja, das ist jetzt, hat Informatikanteile und macht ein bisschen was über Automatentheorie und so Zeugs, aber ist auch ansonsten schlicht und einfach ein Kategorientheoriebuch. Das hat zwei große Vorteile. Also erstens, es ist sehr lesbar. Also die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben, dass das Ding jeder verdauen kann. Gut, klar, wenn es dann also an die Übungen geht, wo dann ein Sternchen dran steht oder so, da hört es dann auf. Ja, gut, das braucht hier keiner anzufangen. Aber der fortlaufende Text jedenfalls, der ist also wirklich gut zu lesen, auch gerade in dem Sinne, dass da nicht alle 3 Meter irgendwie trivial dran steht oder sowas für Dinge, die in Wirklichkeit so trivial dann am Ende doch nicht sind oder so, sondern die machen das wirklich diszipliniert von Anfang bis Ende durch. Also ein hochgradig lesbares Buch, anders als also manche anderen Dinge, die in dem Gebiet zu haben sind. Also sowas wie, jetzt mal was, das ist auch eine Empfehlung, aber nur für die ganz Harten. Ja, also sowas wie von Erfinder, einem der beiden Erfinder der Kategorientheorie, also Saunders McLean, der Klassiker Categories for the Working Mathematician, Dieses For the Working Mathematician, das ist eine Spitze gegen einen anderen berühmten Kategoriker, gegen William Lovere, der also, ja, damals, als das en vogue war, mir so aus der maoistischen Ecke auch mitkam und also der also dann sich dann auf die Seite der Arbeiter schlagen wollte. Und also McLane redet also hier von den arbeitenden Mathematikern. Gut. Das ist ein Buch für die Harten. Ja? Also wer reingucken möchte, der soll das tun, ja, aber der soll nicht frustriert sein, wenn es irgendwie nach dem zweiten Kapitel irgendwie anfängt, sehr, sehr langsam zu werden, wenn man vorwärts kommt. Es gibt mehrere Bücher, die Categories for Computer Science oder for Computer Scientists halten. Die sind auch alle ganz gut. Die sind aber vom Umfang her typischerweise so, dass man alles das, was man da findet, eigentlich auch da im Adam Kerlich-Strecker findet. Das Buch hat einen zweiten Vorteil, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Man kriegt es kostenlos online. Die ursprüngliche Ausgabe, die ist also vergriffen und der Verlag hat sich also irgendwann dann doch mal überreden lassen, das Copyright zurückzugeben. Und da gibt es also bei Reprints in Category Theory oder sowas, gibt es also das vollständige Buch einfach kostenlos zum Runterladen. Gut, ich habe jetzt keine Webadresse angegeben, wenn man das eintippt, dann findet man es auch. Gut. Ja, das ist also die übersichtliche Literatur. Also es gibt sehr, sehr viel mehr Literatur. Nicht nur das, was wir jetzt, was also wirklich hier eng an der Veranstaltung liegt, sondern in erster Linie diese beiden Sachen hier. Ja, gut, das soll also werden, ein Kurs in Kategorientheorie für Informatiker. Das heißt, wir sehen uns an, wie wir Kategorien verwenden für informatische Themen. Ich liste die mal auf. Also einmal ein ganzes Gebiet, das kann man, wenn man will, nennen mathematische Semantik. Semantik heißt, ist ja immer die Lehre von der Bedeutung. Gut, stellt sich die Frage Bedeutung von was, wenn man nichts dazu sagt und einfach nur Semantik sagt, in der Informatik meint man meistens Semantik von Programmiersprachen oder Datentypen. Und genau das meine ich hier auch, nicht? Also wir sehen uns an, die mathematische Semantik, insbesondere funktionaler Programme. So, dann sehen wir uns ferner an, eben in diesem Kontext, das Thema strukturelle Induktion, nämlich als ein Mittel, Korrektheitsbeweise zu führen über, was ist das denn hier? Korrektheitsbeweise zu führen über funktionale Programme. Was natürlich nur dann geht, wenn man deren Semantik kennt. Nicht? Man kann nur dann beweisen, dass ein Programm das Richtige tut, wenn man zunächst einmal weiß, was es tut. Das ist jetzt ja seit Neuerem, also insbesondere eingeführt seit, also nach der letzten Ausgabe von Alt-Proc. Es ist seit Neuerem auch ein Thema in der Anfängervorlesung, ja, also in Theorie der Programmierung. Und da können wir jetzt also drauf aufbauen und von diesem relativ konkreten Blickwinkel auf die strukturelle Induktion, den wir da verfolgt haben, hier einen abstrakteren Blickwinkel verfolgen. Dann, wie gesagt, ein weiteres Gebiet, was man damit eben angehen kann mit diesen Methoden, ist Programmtransformation. Man kann eben also Dinge, die sich insbesondere gleichungstheoretisch aus der kategoriellen Axiomatisierung ergeben, die kann man verwenden, um Programme umzuformen, zum Beispiel um insbesondere sehr grob aufgeschriebene Programme, die eher Spezifikationen als Programme sind, die dann eben umzuformen in entweder effizientere Programme oder überhaupt erstmal Programme, je nachdem, wie großzügig man ihnen vorher aufgeschrieben hat. Und wir werden Kategorientheorie verwenden, um die Theorie der zustandsbasierten Systeme weiterzuentwickeln. Auch das gibt es so von so einem ersten Blick her auch schon in Theorie der Programmierung, wo wir uns diese Codatentypen angeguckt haben, die also letztlich Datentypen sind, die das Verhalten von Prozessen über lange Zeit einfangen. Und auch dazu gibt es eine etablierte mathematische Theorie, die eben auf Kategorientheorie basiert. Das ist die sogenannte Koalgebra, während, naja, sagen wir mal, das hier alles eher Algebra ist. Also es gibt sowohl eine kategorielle Algebra als auch eine kategorielle Koalgebra. Und radikal genug von der Sichtweise ist, dann entsteht das eine aus dem anderen, indem man einfach nur alle Pfeile umdreht. So. Ja, was werden wir uns an technischem Werkzeug aneignen, um eben diese Ziele zu verfolgen? Nun, zentrale Begriffe, der zentrale Begriff der Kategorientheorie sollte man meinen, wäre der der Kategorie, deswegen heißt es so. Stimmt nicht ganz, aber selbstverständlich werden wir uns eben mit Kategorien befassen müssen und darauf aufbauend mit Funktoren und von besonderem Interesse werden für uns sein Algebren für Funktoren. Das ist dann nachher unsere Entsprechung von Datentypen. Und ja, das heißt, das wird uns also längere Zeit beschäftigen. Und ein weiteres technisches Stichwort, das ich also auch jetzt gleich am Anfang schon anbringen möchte, sind die natürlichen Transformationen. Das schreibe ich deswegen mit dran, weil ich eben schon gesagt, dass das Thema der Kategorientheorie die Kategorien seien. Das ist also so ein bisschen so ein falscher Freund. Wenn man zumindest auf den Erfinder Saunders McLane hört, dann sind das eigentliche Thema der Kategorientheorie die natürlichen Transformationen. Also man braucht den Begriff der Kategorie, um sagen zu können, was ein Funktor ist. Und das ist auch noch nicht das, was einen am Ende interessiert, sondern man braucht einen Funktor oder den Begriff des Funktors, um sagen zu können, was eine natürliche Transformation ist. Und das ist das, wo zumindest die Erfinder der Kategorientheorie eigentlich hinterher waren. Ingenieurmathe haben alle gehört, nicht? So, jetzt weiß jeder noch, was ein Vektorraum ist. So, jetzt kommt die spannende Frage. Es weiß noch jeder, was ein Vektorraum ist. Weiß noch jeder, was das Duale eines Vektorraumes ist? Keiner? Oh, es war aber dran, oder? Da ist doch einer. Genau, die linearen Abbildungen im Grundkörper, nicht? Also V Stern. Ist L von V, R, ne? Also die, man sagt auch linearen Operationen auf dem, oder Linearformen auf dem Vektorraum, nicht? Das sind also die linearen Abbildungen von dem Vektorraum in den Grundkörper. Stellen wir uns mal vor, der Vektorraum wäre jetzt mal endlich dimensional. Sprich, V ist, sagen wir mal, R hoch N. Wie viele Dimensionen hat V Stern? Was? Auch N, genau. Also, ja, wie komme ich darauf, dass das auch n ist? Nun, ich stelle ja solche linearen Abbildungen dar als n kreuz 1 Matrizen und n mal 1 ist nun mal gerade gleich n, nicht? Das heißt also, die Dimension, die ist wieder gleich n. Was folgt daraus über das Verhältnis von V Stern und V? Ja. Die sind isomorph, genau. Nicht? Also, so, die sind isomorph, einfach aus Dimensionsgründen, was so ein bisschen unbefriedigend ist irgendwo. So, und dann gibt es noch das Doppelte dieser, dieses Isomorphismus. Ich kann jetzt, nachdem ich einmal eingesehen habe, dass V zumindest als endlicher Vektor, also als endlich dimensionaler Vektorraum, isomorph ist zu seinem eigenen Dual, ja, weiß ich auch, dass V isomorph ist zu seinem Doppeldual. Also was wiederum das Duale des Dualen ist. Ja? Also das sind die, ist die Menge aller linearen Abbildungen von V Stern nach R. So. Man denkt, das wäre jetzt also ein noch viel schlimmeres Objekt, das man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Aber hier jetzt plötzlich sieht man diesen Isomorphismus. Ja, hier kann ich sagen, okay, wie sieht er aus? Ich fange an mit einem Vektor und muss mir überlegen, eine lineare Abbildung, die mir abbildet, eine lineare Abbildung von V nach R auf ein Element von R. Gut, also das ist also jetzt hier eine Abbildung. Ich habe hier einen lauter Informatiker vor mir, da darf ich also Lambda-Notation verwenden, insbesondere nach TH Proc. Ja. Also das ist jetzt hier Lambda F, wobei F jetzt in V Stern ist, gleich L von V, R. Punkt. So, jetzt muss ich sagen, wohin ich dieses F abbilde. So, irgendwelche Ideen? Muss eine reelle Zahl bei rauskommen. Ja. Betrag von V, ja, theoretisch könnte man das machen. Ja, dann käme immer eine positive reelle Zahl raus. Also insbesondere wäre es keine lineare Abbildung. Ne? Ja. F von V, ne? Genau, denn ich habe ja hier eine Abbildung von V nach R und ich habe außerdem Element von V, ne? Also locker F von V. So, nicht? Also das ist eine völlig natürliche Idee, ja, während also diesen Isomorphismus hier, den kriege ich nicht wirklich so für gut hin, außer dass ich sage, okay, es ist halt n-dimensional und weil es n-dimensional ist, kann ich irgendwie eine Basis wählen und deswegen kann ich irgendwie die eine in die andere transformieren oder sowas. Schöner wird das nicht, ja, also mit anderen Worten, man hat das Gefühl, dass dieser Isomorphismus hier irgendwie was Natürliches ist und dieser da nicht. Und der Begriff der natürlichen Transformation erlaubt einem tatsächlich formal zu sagen, jawohl, ja, der Isomorphismus mit dem Doppeldualen, der hat eine Eigenschaft, die sich Natürlichkeit nennt und die also, das ist also kein abstrakter, also kein geschwafelt philosophischer Begriff, sondern das ist also eine knallharte Definition, die man da ansetzen kann. Und das erfüllt eben dieser äußere Isomorphismus von V nach V Doppelstern, der erfüllt das und dieser Isomorphismus erfüllt das eben nicht. So, das war so eine der ursprünglichen Motivationen für die Kategorientheorie. Also sprich, die Jungs wollten los auf den Begriff der natürlichen Transformation. Gut, wir wissen natürlich noch nicht, was das ist, aber wir werden das dann demnächst mal wissen, was das ist. So. Ja, noch ein bisschen was für an Geschichte. Achso, ich habe hier noch ein technisches Item vergessen. Und zwar werden wir auch, wenn wir dann, wenn das mit der Semantik dann so ein bisschen ans Eingemachte geht, dann werden wir noch eine bestimmte Kategorie, die für die Semantik wichtig ist, uns genauer angucken. Das sind die sogenannten Bereiche oder vollständigen Halbordnungen oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ich übersetze hier erstmal den englischen Begriff Domain Theory. Das heißt, da gibt es dann so ein bisschen Ordnungstheorie. Das führt also aus dieser abstrakten Kategorientheorie, der nachher völlig egal sein wird, was die unterliegenden Objekte Sinn führt das ein bisschen wieder raus, dass wir uns eine konkretere Kategorie mal angucken und sehen, wie die allgemeinen Konstruktionen, die wir entwickeln, dann in diesem konkreten Fall instanziieren. So, das steht da so klein unten in die Ecke gequetscht. Ja, also das ist 20% der gesamten theoretischen Informatik, Bereichstheorie. Also, es gibt Konferenzen, die so heißen, natürlich auf Englisch. So. Ja, nochmal ein paar geschichtliche Anmerkungen. Also, eng verwandt mit vielen Begriffen der Kategorientheorie sind Sprachen aus dem funktionalen Bereich, zum Beispiel der Lambda-Kalkül. Der ist also, man kann sogar in der Tat formal in 1:1 zeigen, dass Theorien im Lambda-Kalkül 1:1 entsprechen Kategorien einer bestimmten Farbe, und zwar den sogenannten kartesisch abgeschlossenen Kategorien. So, der Lambda-Kalkül ist also gewissermaßen so eine Art Vorläufer der Kategorientheorie, wenn man will. Der stammt von Church, beziehungsweise sollte man sagen, vielleicht auch gleichzeitig von Curry. So ungefähr aus den 30ern. So, die Kategorientheorie, die hat ein relativ definitives Geburtsdatum. Ich glaube, also ich schreibe jetzt mal lose 40er, ich glaube 1945, ist von Eilenberg und MacLane. Und diese Bereichstheorie oder überhaupt das Gebiet der denotationalen Semantik, also denotationale Semantik heißt, ich schreibe die Bedeutung von Programmen auf in Begriffen von ein Programm entspricht einer Funktion von diesem Datentyp in diesem Datentyp. Ja, das ist also zu unterscheiden von operationaler Semantik, wo eher steht, dass ein Programm schrittweise was macht. Ist das also hier so eine abstraktere Semantik gewissermaßen, die also Programme übersetzt in relativ grob skalare mathematische Objekte. Die stammt von Dana Scott und Christopher Strachey aus einer Zeit, wo sie beide in Oxford waren. Man kennt Scott jetzt nur noch als Professor an der Carnegie Mellon Universität, aber damals war er in Oxford. Und das stammt aus den 50ern. Hängt sehr eng insbesondere sowohl mit der Kategorientheorie als auch speziell mit dem Lambda-Kalkül zusammen. Also dass die eigentliche Sensation, die am Anfang da aus der Bereichstheorie rauskam und die also dafür gesorgt hat, dass das so viel Beachtung findet, war eine denotationale Semantik des ungetypten Lambda-Kalküls, den wir ja auch in THPROC kennenlernen. Das ist deswegen erstaunlich und ich würde auch nach wie vor nicht von mir behaupten, dass ich es wirklich verstehe oder sowas, es klappt halt nur. Das ist deswegen erstaunlich, weil ich ja im ungetypten Lambda-Kalkül also üblen Schindluder treiben kann. Ja, ich kann sowas hier schreiben. Ich nehme ein Ding x und wende x als Funktion auf sich selber an und so Zeugs. Das unterstützt der ungetypte Lambda-Kalkül. Ja, das ist also, der wird interpretiert über einer Welt, die nur aus Funktionen besteht, die alle aufeinander anwendbar sind. Ja, sowas hat selbstverständlich, muss man sagen, kein mengentheoretisches Modell, ja, schon allein aus Größengründen nicht, weil es gibt einfach keine Menge, die gleichmächtig ist zur Menge ihrer eigenen Endofunktionen. Außer. Doch, es gibt eine Menge. Welche Menge ist gleichmächtig zur Menge ihrer eigenen Endofunktionen? Nee, es gibt nur eine. Also das wäre hier So, ich bezeichne mal großzügig hier mit x nach x, auch wenn wir es erst gleich einführen wollen. Das ist die Menge der Funktionen von x nach x. So, und ich suche nach einer Menge, die gleichmächtig ist zur Menge ihrer eigenen Endofunktion. Es gibt genau eine. Ja? Nee, deswegen hatte ich eben fast zwei gesagt. Aber ja, die leere Menge ist ja nun mal leer, die hat also Kardinalität 0. Ja? Und die ist nicht gleichmächtig zur Menge ihrer eigenen Endofunktionen. Wie viele Funktionen gibt es von 0 nach, also von der leeren Menge in sich selbst? Eine, genau, die Identität. Die, ja, gut, die hat halt nicht viel zu tun, die Identität auf der leeren Menge, ja, also weil sie keine Argumente jemals erwarten kann, aber es gibt sie. Wir sehen das gleich noch formal. Nee, also das ist also gerade nicht isomorph. Die Menge aller Mengen scheitert in dem Falle schon daran, dass sie selber keine Menge ist. Ja. Die einelementige Menge, ne? Also hier, ich die mal als großzügig als 1 bezeichne, ja, also 1 ist eben einelementig und es gibt auch genau eine Funktion von der einelementigen Menge in sich selber, nämlich die Identität. Aber das ist schon auch das Einzige, was es gibt. Ja, man sieht, das ist also hier bei, schon ab 2 geht es also los, dass also die Kardinalität dieser Menge hier abhaut. Und im Unendlichen, wo man meinen könnte, dass es vielleicht geht, funktioniert es aber per Diagonalisierungsargumenten ebenfalls nicht. Gut. Ja, das führt uns gleich noch, also wenn wir eben das schon haben als Aufhänger, gut, dann bleibe ich jetzt noch eben kurz bei dieser sehr nützlichen Bemerkung von da aus der Mitte. Das mit der Menge aller Mengen. Wissen noch alle, ich sage es bestimmt in jeder Veranstaltung, wissen noch alle, warum das keine Menge ist? Ja, die Mathematiker wissen das natürlich, klar. Ja, da war irgendwie so ein wissender Blick. Ja.
Gibt es doch Russells Paradox.
Genau. Genau, es ist das bei dir bei. Ja, ja, genau. Das heißt also, nehmen wir mal an, ja, wir hätten das Objekt, ja, die Menge m aller Mengen. So, das ist erstmal noch nicht so schlimm, aber man kann dann andere Mengen konstruieren. Zum Beispiel kann ich immer Mengen konstruieren per Komprehension. Also ich kann aus einer Menge, die ich schon habe, kann ich alle Elemente rausgreifen, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Und die Menge aller dieser Elemente ist wieder eine Menge. So, insbesondere ja, kann ich sagen, okay, ich nehme halt alle diese x aus m, so das gilt, können jetzt irgendwas hinschreiben. Zum Beispiel kann ich verlangen, dass x nicht Element seiner selbst sei. Gut, je nach meinem Begriff von Mengenlehre würde ich dann typischerweise wahrscheinlich erwarten, dass das alle Mengen sind, aber gut, ist aber für Zwecke dieses Paradoxes völlig egal. So, jetzt habe ich also dieses Ding hier hingeschrieben und das, wie gesagt, ist per Komprehensionsaxiom der Mengenlehre und auch naiv, ja, ist das eine Menge. Ja, und dann ist aber, wenn ich dem Kind mal einen Namen gebe, Moment, nennen wir das mal groß N, wie nicht, ja, die Dinge, die sich nicht selbst enthalten. So, das wäre also wieder eine Menge. Ja, und dann ist eben die Frage, ob N ein Element von N ist. Ja, und egal, wie ich diese Frage beantworte, komme ich auf einen Widerspruch, nicht? Also, wenn N ein Element seiner selbst wäre, dann müsste es ja insbesondere diese definierende Bedingung erfüllen, wäre also nicht Element seiner selbst. Umgekehrt, wenn n nicht Element seiner selbst ist, ist ja aber n eine Menge, also würde es hier drin auftauchen, es ist eine Menge und nicht Element seiner selbst, also müsste es ein Element von n sein, also auch da ein Widerspruch. Ja? Das heißt also, wir stellen fest, n ist Element n, genau dann, wenn nicht n nicht Element von n ist. Das ist ein Widerspruch. Ja, keine Aussage ist äquivalent zu ihrer Negation. Ja, also man kann da, wenn man das abschwächt, kann man irgendwie in Fallen laufen. Also es gibt durchaus Aussagen, die ihre Negation implizieren. Das ist kein Problem, aber keine Aussage ist also äquivalent zu ihrer Negation. Und insofern haben wir hier einen Widerspruch produziert. Das Einzige, was daran schuld sein kann, ist hier dieser Anfang. Also es kann dieses Groß M, das kann keine Menge gewesen sein. So, nicht? Und das ist also das berühmte Russellsche Paradox. Ja, das ist für uns deswegen nützlich und wichtig, weil wir in nicht allzu langer Zeit durchaus über die Ansammlung aller Mengen werden sprechen müssen. Wenn wir, Kategorien sind, um das so ein bisschen vorab so ein bisschen vorzugreifen, ja, also Kategorien sind Klassen mathematischer Strukturen. Und eine mathematische Struktur ist schlicht und einfach eine unstrukturierte Menge. Ja, das ist eine besonders einfache Art Struktur, aber es ist eine. Wer es komplizierter haben möchte, also topologische Räume sind mathematische Strukturen. Auf jeder Menge gibt es mindestens einen topologischen Raum oder es gibt nicht auf jeder Menge eine Gruppe, okay, aber auf den meisten Mengen gibt es Gruppen. Insbesondere gibt es auf beliebig großen Mengen Gruppen oder Monoide oder was auch immer einem an lieblingsalgebraischer Struktur einfällt. Es gibt, glaube ich, auf jeder Menge ein Monoid. So, das heißt also, die Ansammlungen aller mathematischen Strukturen eines bestimmten Typs, die sind ja keine Mengen. Also was man sich dazu denkt, ist nicht etwa, dass sie irgendwie mysteriös sind oder sowas, sondern sie sind schlicht und einfach zu groß. Nicht? Also Mengen sind gewissermaßen Ansammlungen, die sich unterhalb einer bestimmten kritischen Größe bewegen. So, und die Dinge, die wir uns anschauen, die werden also größer sein als Mengen. Und da führe ich also schon mal als gedankliches Konstrukt ein, die Klasse aller Mengen. Ja, also ich gucke mir trotzdem noch an die Ansammlung aller Mengen, daran hindert mich letztlich nichts. Ich darf nur nicht diese Ansammlung aller Mengen auf eine Menge zu nennen, auf die Idee kommen. Ja, das heißt, das ist eben irgendwas anderes. Gut, da brauche ich ein neues Wort für und sowas nennt man eben eine Klasse. So, es gibt also Klassen, die sind Mengen und es gibt Klassen, die sind keine Mengen und die Ansammlung aller Mengen, die ist eben eine Klasse, aber nicht eben ein Angehörige dieser kleineren Ansammlung aller Mengen. Gut, haben wir das gleich mal vorab motiviert. Ich wollte heute noch nicht formal definieren, was eine Kategorie ist. Insofern kann man das fürs Erste wieder vergessen, aber wir treffen es dann nochmal wieder. So. So, den Rest der Sitzung werde ich also darauf verwenden, nochmal an grundlegende Dinge aus der Mengenlehre zu erinnern, insbesondere an den Begriff der Funktion. So, es steht alles so ein bisschen unter der Überschrift Recall. Na, ganz am Ende kommen vermutlich ein paar Dinge, die noch nicht allen so klar waren oder auch noch nicht irgendwie formal mal gesagt worden sind. So, also, wir erinnern uns daran, was ist denn eine Funktion von einer Menge x in einer Menge y? So, eine Funktion ist eine spezielle Art Relation. Das heißt, wir müssen uns auch wieder erinnern, was eine Relation ist. Nun, eine Relation zwischen x und y ist schlicht und einfach eine Teilmenge des kartesischen Produkts. Kartesisches Produkt noch eingeläufig. Wer kann mir auf die Schnelle definieren, was das kartesische Produkt zweier Mengen ist? Ja, es ist so in etwa, ja, sagen wir es vielleicht etwas sorgfältiger. Also das kartesische Produkt x kreuz y ist die Menge aller Paare x, y. So, das gilt, x ist aus x, oder also klein x ist aus groß x und klein y ist aus groß y. So, nicht? Das ist also die Menge aller Paare, die ich über x und y bilden kann. So. Gut, eine Relation ist also eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts. Mit anderen Worten, sie sagt mir, welche Elemente der linken Seite zu welchen Elementen der rechten Seite in einer irgendwie nicht näher spezifizierten Beziehung stehen. So, und eine Funktion ist also eine spezielle solche Relation, nämlich mit zwei Eigenschaften. Nämlich, erstens, sie ist linkstotal. Ich erkläre gleich nochmal, was das ist. Und sie ist rechtseindeutig. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was das heißt. Also, was heißt es, dass f links total ist? Nun, das, was man denkt, ja, also alles, was links steht, steht zu irgendwas in Beziehung. Ja, also für alle klein x auf der linken Seite existiert ein y auf der rechten Seite. So, das gilt x, y ist in f. Zweitens die Rechtseindeutigkeit. Was heißt es, dass f rechtseindeutig ist? Nun, hier steht, jedes x steht zu mindestens einem y in Beziehung. Die Rechtseindeutigkeit sagt, es ist auch höchstens eins. Zusammen sagt es also, es ist genau eins. So, das heißt, so, für alle x in x und alle für klein y Strich aus groß y gilt, wenn sowohl das Paar x, y als auch das Paar x, y Strich in f sind, dann ist y gleich y Strich. So, das ist also jetzt die vollständige Ausformalisierung davon, was es heißt, es gibt höchstens ein Element auf der rechten Seite, das zu x in Beziehung gesetzt wird. So, das beides zusammen rechtfertigt die übliche Schreibweise für Funktionen. Ich schreibe also jetzt f von x für das eine Element y auf der rechten Seite groß Y so, dass das Paar x, y in f liegt. So, nicht? Und das ist eben, ne, dann also die beiden vorherigen Eigenschaften, die garantieren mir eben, dass das eine eindeutige Schreibweise ist. Das heißt, sowohl gibt es dieses f von x immer, also ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, was passiert, wenn das das f von x mal nicht definiert ist oder so. Also es ist nicht wie durch Null teilen oder so, dass ich mir ständig Kopfschmerzen machen muss, ob es das nun wirklich gibt. Und zweitens ist das Element, das dadurch bezeichnet wird, auch eindeutig bestimmt. So, dann gibt es darauf aufbauend jetzt zwei, ja, dazu duale Eigenschaften. Und zwar gibt es zum einen injektive Funktionen, also sagen f sei injektiv, wenn f links eindeutig ist. Gut, das kann man sich jetzt selbst zurecht übersetzen, was das heißt. Ja, links eindeutig ist natürlich dasselbe wie rechts eindeutig, nur mit den Rollen der linken und der rechten Seite vertauscht. Mit unserer neuen Schreibweise hier können wir das jetzt kürzer schreiben. Nämlich für alle x und x' gilt, wenn f von x gleich f von x' ist, dann folgt x ist gleich x'. Man sieht auch gleich Profit, den wir aus unserer Schreibweise da schlagen. Wir müssen also über y plötzlich gar nicht mehr reden, ja, weil wir das f haben. Wir brauchen also keine Elemente von y uns mehr explizit auszudenken, sondern wir können einfach das f anwenden, um welche zu generieren. So, und f ist surjektiv, genau dann, wenn f rechts total ist, ja, auch das ist jetzt wieder klar, was das heißt, ja, also zu jedem Element auf der rechten Seite gibt es eins auf der linken, das dazu in Beziehung steht, und das schreibt sich jetzt so, für alle y aus y existiert ein klein x aus groß x mit f von x gleich y. So, hier haben wir übrigens keinen Profit von unserer Schreibweise. Ja, also das hier wäre vorher genauso kurz gewesen, wenn man es mal zur Definition von Linkstotalität da vergleicht. Nicht, da haben wir jetzt hier nichts von gehabt, aber bei der Definition von Injektivität sieht man das. Beim Thema Injektivität, wenn ich nochmal wieder einen Moment abschweifen darf, kann man übrigens gut erläutern, wie man anständig definiert. Ja, wenn man nämlich die Leute fragt, was heißt injektiv, die meisten wissen das. Ja, die meisten sagen, eine injektive Funktion ist eine, die verschiedene Elemente auch verschieden lässt. Sodass, das heißt, eine, für die gilt, wenn x ungleich x' ist, dann ist f von x auch ungleich f von x'. Das ist das, was man typischerweise, möchte ich fast sagen, kriegt, wenn man nach der Definition von injektiv fragt. So, und das ist natürlich auch formal richtig. Ja, denn das ist ja als Formel vollständig äquivalent zu dem, was hier steht. Ja, trotzdem sollte man versuchen, diese Negationen aus seinem Kopf wieder rauszukriegen, deswegen, weil sie ungesund sind. Man kriegt da Kopfschmerzen von. Ja? Also, wenn man eine Negation umschiffen kann, sollte man das tun. Zum Beispiel so. Dinge positiv ausdrücken. So. Ach ja. Und natürlich f ist bijektiv, genau dann, wenn es injektiv und surjektiv ist. So, dieser Begriff von Bijektivität, wir werden später noch drauf kommen, wie sich das zu kategorientheoretischen Begriffen verhält. Aber schon klassisch ist dieser Begriff von Bijektivität der einem sagt, dass also Mengen im Wesentlichen unterscheidbar sind. Ja, also so eine Menge hat nicht fürchterlich viele Eigenschaften. Ja, nee, es sei denn, ich habe Struktur drauf. Ja, wenn ich mehr Struktur drauf habe, dann reicht es mir im Allgemeinen nicht, dass eine Abbildung bijektiv ist. Ja, also zwei topologische Räume, zwischen denen ich eine bijektive Abbildung habe, sind noch lange nicht gleich. Nicht? Aber zwei Mengen, zwischen denen ich eine bijektive Abbildung habe, sind für Zwecke der Mengentheorie ununterscheidbar. Ja, und ich kann in der Tat eine Mengentheorie betreiben, in der ich also schlicht und einfach aus jeder Klasse von zueinander in Bijektion stehenden Mengen nur eine übrig behalte. Das funktioniert alles noch genauso. Und insofern verwendet man das also, um Mengen in Klassen einzuteilen, eben nach ihrer Größe. Nicht? Also die einzige ernsthafte Eigenschaft, die so eine Menge hat, ist ihre Größe. Und ja, da sollten wir dann doch vielleicht mal, weil das auch den meisten nicht klar sein wird, für die Mathematiker, die ungläubig gucken, deswegen sind natürlich auch alle mengentheoretischen Axiome, die so zweifelhaften Status haben, ja, die betreffen alle, also bis aufs Auswahlaxiom, die betreffen alle Kardinalitäten. Nicht? Das sind alles Large Cardinal Axioms. Das ist das Einzige, was man über die Struktur der Kategorie der Mengen sagen will. So, machen wir also kurzes Bild des untersten Stockwerks der Mengenlehre. Ja, also wir haben die leere Menge. Okay, da fängt es ganz unten an mit der kleinsten Kardinalität. Da gibt es die einelementige Menge. Der ideale Repräsentant dafür ist die einelementige Menge, die nur gerade die leere Menge enthält. Nicht? So, und das, so baue ich mir die natürlichen Zahlen, ja, also ich definiere typischerweise n plus 1 als die, zum Beispiel, also das kann man verschiedene Kodierungen sich ausdenken, aber eine Möglichkeit, das zu definieren, ist schlicht und einfach als die, stopp, das wäre nicht gut, sondern es ist die Menge aller Zahlen von 1 bis n. So, ne? So, eine mögliche Definition der natürlichen Zahlen. Das heißt, ich habe dann einen Haufen Mengen, die also endliche Kardinalität haben. Ja? Welche anderen? Ja, also man erwartet von n plus 1, also von der Repräsentation von n würde ich schon irgendwie erwarten, dass sie Kardinalität n hat, oder? Ja, es sind n viele Klammern drin, ja, aber die Kardinalität bleibt ja trotzdem 1. Nicht? Also das, gut, ich meine, es ist schon als eine korrekte Repräsentation, also ich meine, dann, nicht, da könnte ich schon auch Rekursion drüber treiben und alles, aber irgendwie erwartet man, dass das irgendwie der auch ein Anfangsabschnitt der Ordinalzahlen einfach ist, ne? Die endlichen also man möchte, dass die endlichen Ordinalzahlen die natürlichen Zahlen sind, ne? Und das klappt so. Ja, die Vorgängerfunktion wäre dann eine andere. Die wäre einfach. Okay, das eindeutige Element, klar, das geht. Aber es wäre eben kein Anfangsabschnitt der Ordinalzahlen. Mehr. So. Da haben wir also die endlichen Mengen, dann haben wir also die natürlichen Zahlen, nicht? Das ist eben das, was man denkt. Ja, das ist also die gut, das ist jetzt keine formale Definition hier. Ich kann das auch zunächst mal nicht formal definieren, sondern dass es die natürlichen Zahlen gibt. Das ist ein Axiom der Mengenlehre. Ja, das ist eben die Existenz einer induktiven Menge. Das heißt also eine, die in irgendeiner passenden Repräsentation mit jeder Zahl auch ihren Nachfolger enthält. Das ist so ungefähr die Definition einer induktiven Menge. Das ist das Unendlichkeitsaxiom der Mengenlehre. Das garantiert mir also, dass dann eine kleinste induktive Menge existiert. Und diese kleinste induktive Menge, das sind die natürlichen Zahlen. So, nicht? Und das ist jetzt also eine Menge Unendlich-Kardinalität. Und die Kardinalität dieser Menge, also der, wenn man will, der kleinsten unendlichen Menge, die nennen wir abzählbar, beziehungsweise Eindeutigkeitshalber eigentlich abzählbar unendlich, also auch endliche Mengen würde man auch abzählbar nennen. So, nicht? Das ist also eine abzählbar unendliche Menge. Und dann gibt es eben aber auch noch größere Mengen. Also es gibt zunächst mal Mengen, die gleich groß sind, insbesondere die Menge der rationalen Zahlen, also sprich aller Brüche. Naja gut, dann sollte ich hier noch irgendwie vielleicht ein Plus-Minus davor schreiben und dann ist das noch modulo einer Gleichheit zwischen diesen Paaren, also sprich modulo Kürzen. Nicht? Also ungefähr so komme ich an meine rationalen Zahlen dran. Das ist immer noch eine abzählbare Menge. Dagegen die Menge aller Teilmengen der natürlichen Zahlen, also die Menge aller x, sodass x Teilmenge der natürlichen Zahlen ist, die ist nicht mehr abzählbar. Auch dieses Ding, ja, also hier müsste man sich jetzt beschweren, wenn ich das so hinschreibe. Ja, also ich habe eben noch gesagt, man muss saumäßig aufpassen, woher man eigentlich diese Dinge nimmt, für die man dann hier Komprehension verwendet. Also ne, insbesondere hätte ich sagen müssen, woher denn dieses x eigentlich ist, auch von dem ich jetzt diese Eigenschaft verlange. So, das hier ist also eine vollständig informelle Charakterisierung der Potenzmenge. Und auch die Existenz der Potenzmenge ist eben mengentheoretisches Axiom schlicht und einfach. Nicht? Also das steht einfach explizit in der Mengenlehre da. Es gibt eine Menge, also für jede Menge gibt es eine Menge, die genau die Teilmengen dieser gegebenen Menge enthält. Das heißt also, die Existenz dieser Menge, Potenzmenge von n, die ist einfach per Axiom garantiert. Und dieses Ding hier das ist also überabzählbar. So, es gibt keine Bijektion, also das heißt, es gibt keine Bijektion zwischen den natürlichen Zahlen und dieser Menge. Ist das jedem klar? Also in äquivalenter Weise ist jedem klar, dass die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist. Das wissen alle. Ne? So, also das heißt alle, also es gibt zumindest, es gibt jemanden, der es weiß. So, erinnern Sie sich auch noch, wie der Beweis funktioniert, dass das nicht geht. Da ist jemand? Mit Diagonalisierung, nicht? Genau. Man macht sich eine Liste putativ aller reellen Zahlen und dann zeigt man, dass man eine reelle Zahl finden kann, die nicht in der Liste ist. Fast noch einfacher, weil man sich nicht Gedanken um alle möglichen Identifizierungen machen muss, so dass, als was zähle ich denn 0,999999, ist das dasselbe wie 1 oder nicht? Ja, das ist so eine kleine Komplikation, die man da immer noch hat. Das ist also für das mit der Potenzmenge sogar noch einfacher, nicht? Also denn, machen wir mal eine Annahme, wir hätten also eine Aufzählung, ja, also so, wir nehmen an, wir hätten also eine Aufzählung der Teilmengen von n. Nun, und ich definiere mir jetzt, wir sollten vielleicht bei 0 anfangen, dann wird es glatter, weil bei uns die natürlichen Zahlen mit 0 anfangen, wie ich da ja auch geschrieben habe. So, ich definiere jetzt eine Teilmenge b der natürlichen Zahlen, nämlich Das sind diejenigen natürlichen Zahlen i, so das gilt. I ist nicht in AI. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht mit der Diagonalisierung. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Das war so ein bisschen aus dem Ärmel jetzt. So, ich behaupte, B kommt nicht in der Liste vor. Ja? Genau, das war also nicht richtig. So, muss ich mir nochmal klar machen. Moment, also wir haben hier unsere Liste, ja, wir gehen die Diagonale lang und wir machen immer was anderes, als da steht. So, also wenn hier, also das die 0, ja, die nehmen wir genau dann rein. Wenn sie nicht hier im Nullten ist. So. Die 1 nehmen wir genau dann rein, wenn sie nicht im 1. Ne? So doch klappen jetzt. Ne? Also wir rechnen das einfach mal nach. So, also ich habe doch jetzt, nachdem ich mir das Bild nochmal klar mache, jetzt wieder den Eindruck, dass das stimmt. Also gucken wir nach. Also ich behaupte, dass B ist nicht in der Liste. Was sich dahingehend formalisiert, dass ich behaupte, für alle klein i aus n gilt, b ist ungleich ai. Nun, denn konkret die Zahl i ist ja in b genau dann, wenn i nicht in ai ist, ja, per Konstruktion von b. Ne, und das zeigt mir, dass also b ungleich ai ist. Nicht, denn also AI könnte diese Eigenschaft niemals haben, offensichtlich. So, nicht? Das heißt also, diese Menge B, die ich da konstruiert habe, kommt nicht in der Liste vor. Natürlich, die Menge könnte leer sein. Ja, das. Gut, aber also ist auch ist eigentlich, also diese Annahme da, die stimmt, das ist auch eigentlich, kann man einklammern, ja, also ich meine, wir nehmen einfach irgendeine Liste von Teilmengen von n und wir konstruieren eine Teilmenge, die nicht drin vorkommt, fertig. Nicht? Also wir müssen gar nicht annehmen, dass das eine Aufzählung aller Teilmengen ist. So, gut, also es gibt keine Aufzählung, keine Auflistung aller Teilmengen von n, das heißt also, dieses Ding hier ist überabzählbar. So, und denselben Trick übrigens, also, ne, also dieses Diagonalargument, das hing in keiner Weise davon ab, dass das n jetzt abzählbar ist, das kann ich also iterieren. Ja, also auch zum Beispiel die Potenzmenge der reellen Zahlen ist also, hat größere Kardinalität als die reellen Zahlen selber. So, das heißt also, wir haben hier nicht unser Bild nochmal, also hier oben leer, dann kommen hier die Zahlen 1 und so weiter bis n und noch weiter, dann kommt hier irgendwie die natürlichen Zahlen gleichmächtig zu q, dann kommt, na, also das ist echt kleiner als die Potenzmenge der natürlichen Zahlen, die wiederum relativ leicht einzusehen gleichmächtig ist zur Menge der reellen Zahlen und so weiter, ja, also Potenzmenge der reellen Zahlen ist nochmal echt größer. So, was man sich fragen mag, ist, ob es dazwischen was gibt. Ja, und die Antwort lautet, ja, dazu sagt die Mengentheorie nichts, nicht? Also man kann annehmen, dass dazwischen was liegt, oder man kann auch annehmen, dass da nichts zwischen liegt. Beides ist mit der Mengenlehre konsistent. Das ist also die Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese. So, ja, jetzt haben wir also so ein bisschen so einen Anfangsblick mal so auf unsere Welt der Mengen. So. Jetzt. Ähm, wenn man am Anfang, also man hat sich jetzt mühsam an diesen Slogan gewöhnt, ja, also eine Funktion ist eine linkseindeutige und rechtseindeutige Relation und eine Relation ist einfach eine Teilmenge eines Kreuzprodukts. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, denn wenn das die ganze Wahrheit wäre, ja, dann könnte ich ja zum Beispiel über surjektive Funktionen gar nicht mit Fug und Recht reden. Ja, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal eine einfache Abbildung, Identität, ja, die identische Abbildung, sagen wir auf die natürlichen Zahlen. Gut, ich gebe die durch eine Abbildungsvorschrift an oder nicht, also so zum Beispiel, ja, das ist so eine typische Art, eine Funktion mal hinzuschreiben. Ja, also ich schreibe ihr Profil hin, von wo nach so die geht, und dann schreibe ich darunter die Abbildungsvorschrift hin. Mit anderen Worten, wenn ich mal bei der etwas saloppen Schreibweise bleibe, mit der ich Funktionen eingeführt habe, dann ist also it gleich die Menge aller Paare n, n, wobei n über die natürlichen Zahlen geht. So. Und das ist natürlich eine surjektive Abbildung, ja, trivialerweise, nicht? Also für jedes Element hier auf der rechten Seite gibt es eins auf der linken Seite, was dahin abgebildet wird, nämlich das Element selbst. So. So, und um gleich noch ein Beispiel mit abzuhaken, das gleich gekommen wäre, ja, also allgemein haben wir also für jede Menge x haben wir diese identische Abbildung, die Identität auf x, die einfach jedes Element auf sich selber abbildet. So, dann haben wir noch eine andere Art Abbildung, die auch leicht hinzuschreiben sind. Wenn ich eine Teilmenge habe, Identität, die eine Teilmenge x von y, dann habe ich eine Inklusionsabbildung, nennen wir sie mal i x oder noch klarer i x y. Die geht von x nach y, die bildet ab x auf x. Ne? Kann ich ja machen, ne? Wenn alle Elemente links ja auch rechts drin sind, ist das also ein ordentliches Element von y, das kann ich also machen. So, und das ist auch eine wichtige Klasse von Abbildungen, diese Inklusionsabbildung. So. Und wenn ich jetzt angucke, beispielsweise die natürlichen und die ganzen Zahlen. Ja, die natürlichen Zahlen sind ja, wenn man möchte, jedenfalls eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Und das wäre also nach dieser Definition hier, wäre das die Menge aller Paare n, n, wobei n über die natürlichen Zahlen läuft. Mit anderen Worten, das gleiche wie die Identität hier oben. Nun ist aber diese Inklusionsabbildung von den natürlichen in die ganzen Zahlen ganz sicher nicht surjektiv. Ja? Das heißt, streng genommen ist also eine Funktion f von x nach y, die ist streng genommen ein Tripel. Ja, mindestens ein Paar, aber vollständigkeitshalber ein Tripel. X, f, y mit f Teilmenge x Kreuz y. Ja, ich schreibe jetzt mal etc. dazu, es muss halt die Bedingungen erfüllen. Nicht? Das ist also erst durch diese Daten ist eine Funktion tatsächlich, so wie ich normalerweise über sie spreche, vollständig gegeben. Also insbesondere muss ich wissen, was das y ist, um sagen zu können, ob eine Funktion surjektiv ist oder nicht. Ja, ich habe eben ein bisschen gestutzt. Ja, das x kann ich natürlich wieder extrahieren, nämlich wie? Also wenn ich das x nicht hätte, wie komme ich an das x wieder ran? Ja. Genau, ne? Ich projiziere einfach die, nehme mir alle Paare, die in f sind, und projiziere nach links raus. Dann bekomme ich eben wegen Linkstotalität alle Elemente von x wieder, aber mit der rechten Seite klappt das eben nicht. So. So, jetzt kommen ein paar Beispiele, also weitere Beispiele von Funktionen, die wir regelmäßig brauchen. Zum Beispiel. Zum Beispiel konstante Funktionen. Gut, langweilig, aber man braucht sie. Sagen wir, wir haben irgendeine Menge groß b und ein Element klein b. Und da definieren wir eine Funktion, die schreiben wir mal b-bang von irgendeiner Menge a in diese Menge b. Nun, die soll einfach abbilden jedes a, egal welches, auf dieses eine feste b. So. Gut, nicht? Also langweilig, aber kann uns keiner daran hindern, so eine Abbildung hinzuschreiben. So, Identitätsfunktionen haben wir schon gesehen, Inklusionsfunktionen auch. So, dann kommt es ja vor, dass wir mal möchten, dass eine Funktion mehrere Argumente hat. Nun, das machen wir, indem wir einfach, das hier ist kein X, sondern ein Kreuz wie ein Kreuzprodukt, ja. Das machen wir einfach, indem wir auf der linken Seite die bis vorher unstrukturierte Menge ersetzen durch eben ein Kreuzprodukt von zwei Mengen. Klassisches Beispiel. Plus, nicht? Also Addition als Abbildung auf, sagen wir, den natürlichen Zahlen. Das ist ja nun eine Abbildung mit zwei Argumenten und das ist eben schlicht und einfach eine Abbildung von n kreuz n nach n. Ja, dann kennen wir aus der Programmierung vielleicht den Fall, wo eine Funktion auch mal gar keine Argumente hat, also wo ich also in C meinetwegen eine Klammer auf und dann gleich wieder zumache. Ja, nicht? Hier sind wir ja gezwungen, immer links eine Menge anzugeben, also wir können nicht einfach nichts hinschreiben. So, und dann nehmen wir einfach Funktionen von 1 nach b, wobei also 1 eine festgewählte, ein Element die Menge ist. Gut, vorhin habe ich gesagt, also das eleganteste gleich, was man machen kann, ist da einfach als eines Element die leere Menge zu nehmen. Der Kategoriker, der wählt nicht so gerne Schreibweisen, die so überkonstruktiv sind, wo man also sich zu sehr festlegt. Deswegen wird also meistens hier irgendein nicht näher spezifiziertes Element Sternchen genommen als Element der einen elementigen Menge. So, da war eine Frage. Ja, was ist der Unterschied zwischen der konstanten Funktion und dem Fall hier? Also moralisch natürlich keiner, aber de facto gibt es, also ganz formal gibt es eben schon einen. Ne? Genau, ja, nicht? Also zumindest bei der konstanten Abbildung b-bang von a nach b kann man eben beliebige Elemente von a reinstecken. Das heißt also, das a ist offen gelassen da. Gut, das hier ist natürlich dann ein Spezialfall. Ja? Nicht? Der Spezialfall mit a gleich 1. So, ich will jetzt auch gleich noch was Spezielleres hinaus. Also der Spruch mit den keine Argumente, das passt ja nur so gut zu den mehreren Argumenten, die drüber steht. Ja, also das, und es bereitet darauf vor, dass also in gewissem Sinne irgendwie so die 1 so ein Randfall vom Kreuzprodukt ist. Nämlich, wir haben eine Bijektion. Nicht? Nämlich eine Bijektion zwischen b und 1 Pfeil b. Generell möchte ich bezeichnen mit x Pfeil y. Ja, ich sag's jetzt salopp, ja, die Menge aller f von x nach y, sodass f eine Funktion ist. Das ist jetzt auch wieder eine merkwürdige Art, sowas hinzuschreiben, weil ja die Notation links irgendwie schon bedeutet, dass das f eine Funktion ist. In diesem Falle ist es kein schräges mengentheoretisches Axiom, das mir das erlaubt, sondern ich könnte es komplizierter schreiben, ja, dass die Menge aller Teilmengen von x gleich x kreuz y, die rechts eindeutig und links total sind, das ist mir jetzt nur zu lang. So, nicht? Also in Zukunft schreiben wir sowas nur noch als x Pfeil y. So, nicht? Also sprich 1 Pfeil b ist die Menge aller Funktionen von meiner einelementigen Menge nach b. So, und ich will zeigen, dass das eben in Bijektion steht mit der Menge b selbst. Nicht? Das heißt also, ich muss sagen, wohin bilde ich jetzt b ab? Nun, ich bilde es natürlich ab auf Beng b. Ja, dann in der Tat, nicht? Also wie Sie schon richtig sagten, ich kann die Notation von oben einfach wieder verwenden für diesen Spezialfall. Ja, also nee, nicht Beng b, sondern dBeng. Falsch. So. Nicht bBeng ist also hier eine Funktion von 1 nach b, eben die konstante Funktion b. So, und ich muss jetzt zeigen, dass das injektiv und surjektiv ist. So. Das ist natürlich extrem trivial, aber ich führe es trotzdem mal vor, damit man auch mal sieht, wie solche Beweise dann funktionieren. Ja, also geben wir dem Kind einen Namen. Also diese Funktion heißt jetzt mal f. So, und ich muss jetzt zeigen, dass das f injektiv und surjektiv ist. Also, f ist injektiv. Gut. Was machen wir jetzt? Nun, wie gesagt, wir folgen, jetzt ist das weggewischt, ja. Also, wir folgen unserer positiven Definition von Injektivität. Das heißt, ich fange jetzt nicht etwa an mit zwei verschiedenen Elementen von B, ja, sondern ich fange an mit zwei Elementen von B, von denen ich noch nicht weiß, ob sie gleich sind oder nicht. Und ich nehme an, sie hätten das gleiche F-Bild. Ja, also. Also ich nehme mal an, es sei F von B gleich F von B'. Dann folgt, oder kannst du ganz anständig aufschreiben, in diesem Falle, das heißt, B-Bang ist gleich B-Bang. Damit folgt insbesondere, B ist ja der Wert, den ich bekomme, wenn ich wenn ich B-Bang anwende auf das eine Element der einelementigen Menge. Gut, nun ist B-Bang ist ja gleich B-Bang, also ist das gleich B-Bang angewendet auf dieses Stern und das ist gleich B-, also B ist gleich B-. Es findet schon ein klein bisschen was statt hier, ja, nämlich, dass diese Menge hier nicht leer ist. Ja, also ich hänge schon davon ab, dass ich in der Lage bin, meine Funktion auch auf was anzuwenden. So, das ist das eine. Und dann müssen wir zeigen, f ist surjektiv. Jetzt müssen wir uns also eine Funktion hernehmen von 1 nach b. Sagen wir h. Und wir müssen uns ein Element auf der linken Seite ausdenken, unter dem h von f her, von dem h unter f herkommt. So, welches Element auf der linken Seite nehme ich? Ne, Stern ist kein Element der, also ich meine der linken Seite hier der, des Profils von f. Also ich brauche ein Element von b. H von Stern, genau, nicht? Nicht, dann ist H gleich F von H von Stern. Ja, hilft alles nichts. Das müssen wir jetzt natürlich, also das es reicht, also streng genommen, ja, also auch wenn das jetzt ein Blinder mit dem Krückstock natürlich sieht, ja, also reicht es nicht, das zu behaupten, sondern also ich tue mal so, als würden wir jetzt also versuchen, irgendwie einen Theorembeweiser davon zu überreden, dass das stimmt, ja. Dann müssen wir das auch noch beweisen. Wie beweist man das? Nun, das ist eine Gleichheit zwischen zwei Funktionen. Ich muss also zeigen, dass die auf allen Argumenten gleich sind. Nun gibt es hier dankenswerterweise nur eins, nämlich den Stern. Ja? Also h von Stern ist das einerseits und andererseits f von h von Stern von Stern. Hilft alles nichts, ja? So, H von Stern, F von H von Stern ist aber per Definition schon gleich, denn genau so ist das F definiert. Da machen wir noch einen dazwischen. Ja, das ist ja. So, nicht? Wenn ich das hier anfange umzuformen, von rechts kommen, dann ist ja F von H von Stern ist per Definition H von Stern Bang. Das angewendet auf Stern gibt mir H von Stern. So, ich habe also gezeigt, dass auf allen möglichen Argumenten diese beiden Funktionen gleich sind. Gut. So. Dann kommen noch drei Beispiele. So, nochmal Erinnerung, also nächstes Beispiel einer Funktion ist, oder ein sehr allgemeines Beispiel einer Funktion ist Funktionskomposition, also eine Operation auf Funktionen. Nicht? Wenn ich habe f von a nach b und g von b nach c, dann habe ich g komponiert mit f, oder deutsch gelesen g nach f. Das geht von a nach c. Und ich kann auch leicht die Abbildungsvorschrift angeben. Ich bilde ein Element ab, a auf g von f von a. So, nicht? Das ist Standard, auch Inhalt von Thea Pock, wenn ich mich recht entsinne. So, und dann kommen noch drei Spezialfälle. Nicht hiervon, sondern generell. So, und zwar kommen jetzt drei Spezialfälle, die noch aufbauen auf diesen hier. Also wir haben ja so zwei besonders spezielle Mengen, nämlich 1 und 0, also beziehungsweise die einelementige Menge und die leere Menge. So, wir haben gesehen, was passiert, wenn die einelementige Menge links auftaucht. Ja, dann kriege ich also eine Funktionenmenge, die einfach in Bijektion steht mit der rechten Seite. So. So, wie viele Funktionen gibt es von a nach 1? Ja! Andere Vorschläge?
Eine,
genau. Nicht? Also, nee, es gibt eine Funktion, die nennen wir Bang, die geht von a nach 1 und die bildet eben a ab auf Stern, denn was anderes können wir nicht, nicht? Und das ist also eindeutig. So, und ich halte mal fest, unser B-Bang, das heißt nicht umsonst so, sondern das ist gleich ich mache mal einen Index an, dann schummel mal einen Index dran, der vorher nicht da war. Ja? Also wenn ich hier Bang A schreibe, ja, also B Bang A, also das ist B Bang mit Domain A. Ja? Und dann kann ich sagen, das ist also B Bang mit Domain 1 komponiert mit Bang. So, ne? Also ich vergesse gewissermaßen erst das Element von A, das ich schon hatte, und bilde dann auf B Bang ab. Das kann sich jetzt jeder schnell überzeugen. Das überspringen wir ein bisschen, weil gleich Schluss ist. So. Wie sieht es aus mit Funktionen von A in die leere Menge? Ja? Es gibt genau dann eine solche Funktion, wenn A leer ist. Nicht? Also sobald A ein Element hat, ja, muss ich das ja abbilden auf ein Element der leeren Menge und das kann ich nicht. So, aber wenn ich hier links nichts zu tun habe, wenn also A gleich leer ist, nicht, dann gibt es genau eine. Nicht? Also sowas existiert und dann existiert es eindeutig genau dann, wenn A gleich leer ist. So, und letzter Spezialfall von der leeren Menge nach A. Momentchen noch. Also, ja.
Eine,
nämlich?
Also, das ist so eine Bluff-Funktion. Die sagt also, ja, gib mir mal irgendwie so ein leeres Element und dann gebe ich dir so eine A zurück.
Also spieltheoretische Definition. Ja, ist richtig, genau so würde man das machen. Nein, also Funktionen und Spieltheorie hängen zusammen. Also insofern, ja. Nicht, das ist also ein... Ja. Naja, also es gibt einen spieltheoretischen Begriff von Funktion, wo man also sagt, die Funktion ist ein Spieler, der sagt, wirf mir mal ein Element von A zu und ich garantiere dir, dass ich dir ein Element von B gebe. Und man kann korrekterweise sagen, dass also wenn die linke Seite da leer ist, ja, dass der Spieler dann blufft, weil er genau weiß, dass ich ihm kein Element von A zuwerfen kann. So, es gibt genau eine, nämlich, das ist ja so eine Funktion, f von leer nach A ist ja eine Teilmenge von Leerkreuz A insbesondere, mit bestimmten Eigenschaften, okay. Und Leerkreuz A ist ja leer. So, die leere Menge hat nun mal eine einzige Teilmenge, nämlich die leere Menge, ja, also. So, wenn ich es jetzt nochmal in unserer Triebfüllschreibweise aufschreibe, ist das also leer, leer, A. So. Ja, das ist das Einzige, was da als eine Funktion in Frage kommt. Gut, jetzt müsste man streng genommen noch hingehen und gucken, dass das Ding eben links eindeutig und rechts total ist. Ja? Andersrum, rechts eindeutig und links total ist. So, und das ist aber in der Tat der Fall. Ja? Einfach deswegen, weil beide Quantoren, die ich da verwende, über die leere Menge laufen. Nicht? Also jetzt habe ich sie schon weggewischt, aber ne, also zum Beispiel... rechts eindeutig heißt ja, nicht, wann immer ich ein Element der linken Seite habe und zwei Elemente auf der rechten, zu denen es in Relation steht und so weiter, aber es gibt ja kein Element der linken Seite, also ist das ein leerer Allquant. Weil das heißt, also dieses Ding ist tatsächlich eine Funktion, also links total und rechts eindeutig und damit gibt es also genau eine Funktion von der leeren Menge nach A. Und das ist auch nicht unwichtig. Okay, ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns am Montag um... Ja, 10 CT würde ich sagen, ne? Oder gibt es da wesentliche andere Wünsche? Mir ist es vergleichsweise egal. Was? Ah, wir sehen uns Montag nicht, Montag ist Feiertag. Also wir sehen uns nächsten Freitag um 12:30 Uhr.